Die folgende Sendung wird präsentiert von ICAP, International Center for African Perspectives.
Der Global Player, das Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, hat ein neues Crowdfunding auf www.respect.net gelauncht. Es trägt den Titel We the Resilient und ist unter der Projekt-ID 2078 auf respect.net zu finden. Mit einer Spende ab 10 Euro könnt ihr unseren Journalismus und das Sozialprojekt von The Global Player mit derzeit rund 100 Personen unterstützen.
Refugee Flash. Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles, ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja, dir. Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an dgpredaktion@gmail.com und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung. Bei dem Versuch, den Ärmelkanal zu überqueren, ertranken am 27. Oktober 4 Menschen, darunter 2 kleine Kinder im Alter von 5 und 8 Jahren, als ihr Boot mit rund 20 Personen vor der französischen Küste kenterte. Premierminister Boris Johnson äußerte sein tiefes Bedauern über das tragische Unglück und beteuerte, hart gegen die skrupellosen kriminellen Banden vorzugehen, die gefährdete Menschen ausbeuten, indem sie diese gefährlichen Reisen ermöglichen, zitierte The Independent. Auch die britische Innenministerin Priti Patel sprach ihr Mitgefühl für die Angehörigen des Bootsunglücks aus und bot den französischen Kollegen, die die Untersuchung leiten, umfassende Unterstützung an. Bei der eingeleiteten Such- und Rettungsaktion der französischen Behörden wurden bisher 18 Menschen aus dem Wasser gezogen und ins Krankenhaus gebracht. Die Lokalzeitung Voix du Nord berichtete, dass ein Mann ertrunken sei, während eine Frau und ein 5-jähriges Kind aus dem Wasser gezogen worden waren, aber einen Herzstillstand erlitten. Das 8-jährige Kind befand sich zunächst in einem kritischen Zustand und starb im Krankenhaus. Überlebende, darunter Iraker und Iraner, berichteten, dass auch ein Baby ins Wasser gefallen war und nicht geborgen wurde. Die Hilfsorganisation Care for Calais meinte, die Todesfälle sollten ein Weckruf für die Machthaber in Frankreich und im Vereinigten Königreich sein, weil Flüchtlinge sich aufgrund der Politik der französischen und britischen Regierung gezwungen sehen, diese Risiken einzugehen. Mehrere Organisationen, darunter Amnesty International Großbritannien, forderten sichere und legale Möglichkeiten, um Asyl zu beantragen und würdige Asylverfahren, was das Recht der Flüchtlinge sei. Im Norden Bosniens entfaltet sich eine humanitäre Krise, da der Winter naht und tausende Geflüchtete ohne Schutz sind. Seit der Schließung des Unterbringungszentrums für Geflüchtete in Bira in Bihać sind Tausende von Menschen gezwungen, im Freien zu schlafen. Im November finden Kommunalwahlen statt und die Migration erhält im Wahlkampf eine bemerkenswerte Aufmerksamkeit. Kommunalpolitiker schüren seit Monaten Feindseligkeiten gegen Migranten. Nicht nur Migrantinnen, sondern auch Menschen, die sie unterstützen, werden zur Zielscheibe von Feindseligkeiten und sogar kriminalisiert. Die Regierung des Kantons Unasana hat es zum Beispiel verboten, Migranten eine Unterkunft oder eine Mitfahrgelegenheit anzubieten. Diese Verbote sind illegal, da nur die Zentralregierung in Sarajevo das Recht hat, solche Verbote zu verhängen. Die schweigt jedoch zu den Vorgängen. Unterstützung zu leisten wird dadurch immer schwieriger. Knapp 2 Monate nach dem verheerenden Brand im Flüchtlingscamp Moria auf Lesbos sind die Lebensbedingungen in der Notunterkunft Karatepe nach wie vor schlecht. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hatte bereits Anfang des Monats seine Forderung nach mehr Maßnahmen gegen die zunehmende Kälte und mehr Transfer in angemessene Unterkünfte erneuert. In der Notunterkunft Karatepe seien 7.800 Flüchtlinge und Asylsuchende von dem kälteren Wetter und dem nahen Wintereinbruch betroffen. Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Hygiene und Gesundheitsversorgung seien nach wie vor ungenügend gelöst. Heftige Regenfälle Anfang Oktober hatten die Zelte der Flüchtlinge teils komplett überschwemmt. Die Flüchtlinge fanden selbst eine Zwischenlösung, berichtete UNHCR, wie das Ausheben von Wasserkanälen und Gräben um ihre Zelte herum, um Überschwemmungen zu verhindern. UNHCR betonte, dass alle Maßnahmen wie Isoliersätze, Fußböden mit Paletten und Sperrholzplatten für Familienzelte angesichts der immer kälter und feuchter werdenden Wetters nur kurzfristige Lösungen seien, die nicht als angemessen oder ausreichend angesehen werden können, um den Winter zu überstehen. Besorgnis wurde auch über die geplante Schließung von Einrichtungen auf der Insel Lesbos geäußert, in denen Hunderte der schwächsten Familien, Frauen und Kinder untergebracht werden sollen. Dazu gehören das städtische Unterbringungszentrum in Karatepe und das selbstorganisierte Zentrum Pikpa. Anfang Oktober wurden im Norden von Burkina Faso Vertriebene, die nach Hause zurückkehren wollten, von einer Gruppe Bewaffneter angegriffen. 25 Männer wurden nach Angaben des UNHCR vor den Augen ihrer Familien getötet. Rund 4000 Schulen wurden im Zuge der Konflikte in der Zentral-Sahel-Zone, zu der Burkina Faso, Mali und Niger gehören, zerstört. Die eskalierende Gewalt in der Region macht es für Helferinnen und Helfer fast unmöglich, Betroffene zu erreichen. Erst im September hatten abermals Bewaffnete 7 Helferinnen und Helfer von ACTID und IMPACT, 2 Organisationen, mit denen UNHCR eng zusammenarbeitet, sowie deren nigrische Führer erschossen. UN-Flüchtlingshochkommissar Filippo Grandi rief daher bei einer Konferenz in Kopenhagen die internationale Gemeinschaft dazu auf, dringend in der Sahelzone Westafrikas zu handeln, wo fast 2 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Die Kombination von bewaffnetem Konflikt, Armut und Klimawandel droht durch die Covid-19-Pandemie außer Kontrolle zu geraten. Grandi forderte daher einen strategischen Ansatz für die Zentralsahelzone und wies auf die Notwendigkeit eines Marshallplans hin. Bis 27.10.2020 hatten mehr als 20 Spender und Spenderinnen mehr als 1,7 Milliarden US-Dollar, das sind 1,5 Milliarden Euro, für Nahrungsmittel, Wasser, Gesundheitsleistungen, Unterkünfte und Bildung zugesagt. Wegen der unsäglichen Gewalt gegen die Zivilbevölkerung hatte das UNHCR dieses Jahr die Hilfe für die Zentralsahelzone verstärkt. Insgesamt wurden in der Region 81.000 Notunterkünfte für Vertriebene zur Verfügung gestellt, mobile Gesundheitskliniken wurden eingerichtet und mehr als 300.000 Menschen wurden während der Coronavirus-Pandemie mit Gesundheitsdienstleistungen versorgt. Österreichs Innenminister Nehammer und seine italienische Amtskollegin Luciana Lamorgese fordern stärkere Rückführungsabkommen von der EU-Kommission. Bei einem Arbeitstreffen in Rom am 27. Oktober schworen sich beide Politiker abermals auf ihre gemeinsamen Ziele ein. Den Kampf gegen die illegale Migration, Schlepperei und die Stärkung von Rückführungsabkommen mit Drittstaaten. Durch den Schutz der Außengrenzen und dass sich weniger Menschen auf den gefährlichen Weg nach Europa machen, wolle man das Geschäft der Schlepper zerschlagen und so die Ziele erreichen. Österreich gehöre, genauso wie Italien, zur Gruppe der Belasteten in der Europäischen Union, hieß es in einer Pressemeldung des Innenministeriums. Refugee Flash. Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles, ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja, dir. Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an dgpredaktion@gmail.com und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung.
Der Global Player, das Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, hat ein neues Crowdfunding auf www.respect.net gelauncht. Es trägt den Titel We the Resilient und ist unter der Projekt-ID 2078 auf respect.net zu finden. Mit einer Spende ab 10 Euro könnt ihr unseren Journalismus und das Sozialprojekt von The Global Player mit derzeit rund 100 Personen unterstützen.
Global Transformations. Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beeth bei The Global Player.
Apple und Amazon sind ins Visier des deutschen Bundeskartellamts geraten. Gegen Amazon hat das Bundeskartellamt ein neues Verfahren eingeleitet, um zu klären, inwieweit Amazon exklusive Kooperationen mit Markenherstellern hat, die dann zu Lasten von Dritthändlern sind. Amazon hat mit vielen Markenherstellern Vereinbarungen getroffen, die Amazon das exklusive Verkaufsrecht ihrer Produkte einräumen. Im Fachjargon laufen solche Vereinbarungen unter dem Terminus Brandgating-Vereinbarungen. Nicht immer ist der Ausschluss anderer Verkäufer absolut, bei manchen Vereinbarungen werden nur einige Dritthändler ausgeschlossen. Apple zum Beispiel erlaubt nur autorisierten Händlern den Verkauf seiner Produkte und Amazon ist eben solch ein autorisierter Händler. Nun soll geklärt werden, inwieweit diese und andere Brandgating-Vereinbarungen kartellrechtskonform sind. Sie müssten das Gebot der Verhältnismäßigkeit wahren und dürften nicht zu einer Ausschaltung des Wettbewerbs führen, sagte der Kartellamtspräsident Andreas Mund. Amazon und Apple versichern, dass sie vollständig mit den deutschen Behörden kooperieren und zur Sicherheit und Zufriedenheit ihrer Kunden Priorität haben. Amazon und Apple versichern, dass sie vollständig mit den deutschen Behörden kooperieren und die Sicherheit und Zufriedenheit ihrer Kunden Priorität haben. In Deutschland ist die Zahl der Arbeitslosen im Oktober dieses Jahres zurückgegangen, trotz steigender Corona-Infektionszahlen. Im Oktober 2020 waren 2.760 Millionen Menschen arbeitslos, 87.000 weniger als noch im September, aber 556.000 mehr als im Oktober 2019. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum September um 0,2 Prozentpunkte auf 6%. In der Oktoberstatistik werden jedoch noch nicht die möglichen Auswirkungen des rezenten, rasanten Anstiegs der Corona-Infektionszahlen berücksichtigt. Auch die Zahl der Kurzarbeiter ist im Sommer zurückgegangen. Betriebe hatten im August für 2,58 Millionen Menschen Kurzarbeit angemeldet. In der ersten Corona-Welle im April 2020 war die Zahl noch bei knapp 6 Millionen Menschen gelegen. Die Vereinten Nationen haben in einem am 26. Oktober 2020 veröffentlichten Bericht verkündet, dass das vorhergesagte Wachstum des globalen Marktes für Waldfinanzierung, das für das Jahr 2050 mit bis zu 1,2 Billionen US-Dollar angegeben wird, nur dann erreicht werden kann, wenn die Abholzung endet. Das vorhergesagte Wachstum basiert auf den Bemühungen von Unternehmen, mit Bewaldung die Kohlenstoffemissionen zu kompensieren. Viele große internationale Firmen streben Kohleneutralität an, so zum Beispiel British Petroleum. Jedoch warnen die Vereinten Nationen, dass Bewaldung zwar ein gangbarer erster Schritt bei den Bemühungen zur Reduzierung der Kohleemissionen sei, dass aber ein Stopp der Abholzung ein notwendiges Muss sei, um den Erfolg der Bewaldung geltend zu machen. Daher werden Staaten und auch private Akteure aufgerufen, sich gegen die Abholzung einzubringen. Nach Südostasien ist Subsahara-Afrika an zweiter Stelle, was die Geschwindigkeit der Abholzung anbelangt. Die Aktienmärkte sind weltweit eingebrochen in Antwort auf den neuerlichen Ausbruch der Corona-Pandemie. Während die asiatischen Aktienmärkte einen leichten Rückgang von ca. 1% erleben, verzeichnete der deutsche DAX-Index einen Rückgang von 4,2%. Auch der amerikanische Index S&P 500 sank um 3,5%. In den Ländern Asiens ist, im Gegensatz zu Europa und den USA, das Coronavirus unter Kontrolle und die lokalen Wirtschaften haben nicht mit den Hindernissen einer erneuten Welle des Virus und den einhergehenden Lockdown-Maßnahmen zu kämpfen. Ein weiterer temporärer Unsicherheitsfaktor für die Märkte sind die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA. Dieser Faktor zumindest wird in den nächsten Tagen nicht mehr fortbestehen. Der Aktienpreis der Firma Tupperware ist am 28. Oktober 2020 auf 30 US-Dollar angestiegen. Noch im März war die Aktie für einen US-Dollar zu haben. Eine verstärkte Nachfrage nach den Plastikboxen und der steigende Online-Verkauf sind die Hauptfaktoren für den starken Preisanstieg der Tupperware-Aktie. Der mit der Corona-Pandemie erfolgte Trend zum Kochen zu Hause und das Management der Essensreste haben sicherlich zur verstärkten Nachfrage nach Tupperware-Produkten geführt und den steilen Preisanstieg möglich gemacht. Vor dem Ausbruch des Coronavirus musste Tupperware in 5 der vergangenen 6 Jahre negative Verkaufszahlen verzeichnen. Hingegen hat sich der Profit der Firma in den letzten 3 Monaten vervierfacht. Im Unterschied zu anderen Firmen, die positives Wachstum während der Pandemie verzeichneten, operiert Tupperware nicht über eine Hightech-Plattform. Firmen wie Netflix, Amazon oder Peloton tun dies.
Global Transformations. Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beeth bei The Global Player.
The Global Player, das Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, hat ein neues Crowdfunding auf www.respect.net gelauncht. Es trägt den Titel We the Resilient und ist unter der Projekt-ID 2078 auf respect.net zu finden. Mit einer Spende ab 10 Euro könnt ihr unseren Journalismus und das Sozialprojekt von The Global Player mit derzeit rund 100 Personen unterstützen.
Refugee Flash. Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles, ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja, dir. Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an dgpredaktion@gmail.com und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung. Bei dem Versuch, den Ärmelkanal zu überqueren, ertranken am 27. Oktober 4 Menschen, darunter 2 kleine Kinder im Alter von 5 und 8 Jahren, als ihr Boot mit rund 20 Personen vor der französischen Küste kenterte. Premierminister Boris Johnson äußerte sein tiefes Bedauern über das tragische Unglück und beteuerte, hart gegen die skrupellosen kriminellen Banden vorzugehen, die gefährdete Menschen ausbeuten, indem sie diese gefährlichen Reisen ermöglichen, zitierte The Independent. Auch die britische Innenministerin Priti Patel sprach ihr Mitgefühl für die Angehörigen des Bootsunglücks aus und bot den französischen Kollegen, die die Untersuchung leiten, umfassende Unterstützung an. Bei der eingeleiteten Such- und Rettungsaktion der französischen Behörden wurden bisher 18 Menschen aus dem Wasser gezogen und ins Krankenhaus gebracht. Die Lokalzeitung Bois du Nord berichtete, dass ein Mann ertrunken sei, während eine Frau und ein 5-jähriges Kind aus dem Wasser gezogen worden waren, aber einen Herzstillstand erlitten. Das 8-jährige Kind befand sich zunächst in einem kritischen Zustand und starb im Krankenhaus. Überlebende, darunter Iraker und Iraner, berichteten, dass auch ein Baby ins Wasser gefallen war und nicht geborgen wurde. Die Hilfsorganisation Care for Calais meinte, die Todesfälle sollten ein Weckruf für die Machthaber in Frankreich und im Vereinigten Königreich sein, weil Flüchtlinge sich aufgrund der Politik der französischen und britischen Regierung gezwungen sehen, diese Risiken einzugehen. Mehrere Organisationen, darunter Amnesty International Großbritannien, forderten sichere und legale Möglichkeiten, um Asyl zu beantragen und würdige Asylverfahren, was das Recht der Flüchtlinge sei. Im Norden Bosniens entfaltet sich eine humanitäre Krise, da der Winter naht und tausende Geflüchtete ohne Schutz sind. Seit der Schließung des Unterbringungszentrums für Geflüchtete in Bira in Bihać sind Tausende von Menschen gezwungen, im Freien zu schlafen. Im November finden Kommunalwahlen statt und die Migration erhält im Wahlkampf eine bemerkenswerte Aufmerksamkeit. Kommunalpolitiker schüren seit Monaten Feindseligkeiten gegen Migranten. Nicht nur Migrantinnen, sondern auch Menschen, die sie unterstützen, werden zur Zielscheibe von Feindseligkeiten und sogar kriminalisiert. Die Regierung des Kantons Unasana hat es zum Beispiel verboten, Migranten eine Unterkunft oder eine Mitfahrgelegenheit anzubieten. Diese Verbote sind illegal, da nur die Zentralregierung in Sarajevo das Recht hat, solche Verbote zu verhängen. Die schweigt jedoch zu den Vorgängen. Unterstützung zu leisten wird dadurch immer schwieriger. Knapp zwei Monate nach dem verheerenden Brand im Flüchtlingscamp Moria auf Lesbos sind die Lebensbedingungen in der Notunterkunft Karatepe nach wie vor schlecht. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hatte bereits Anfang des Monats seine Forderung nach mehr Maßnahmen gegen die zunehmende Kälte und mehr Transfer in angemessene Unterkünfte erneuert. In der Notunterkunft Karatepe seien 7.800 Flüchtlinge und Asylsuchende von dem kälteren Wetter und dem nahen Wintereinbruch betroffen. Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Hygiene und Gesundheitsversorgung seien nach wie vor ungenügend gelöst. Heftige Regenfälle Anfang Oktober hatten die Zelte der Flüchtlinge teils komplett überschwemmt. Die Flüchtlinge fanden selbst eine Zwischenlösung, berichtete UNHCR, wie das Ausheben von Wasserkanälen und Gräben um ihre Zelte herum, um Überschwemmungen zu verhindern. UNHCR betonte, dass alle Maßnahmen wie Isoliersätze, Fußböden mit Paletten und Sperrholzplatten für Familienzelte angesichts der immer kälter und feuchter werdenden Wetters nur kurzfristige Lösungen seien, die nicht als angemessen oder ausreichend angesehen werden können, um den Winter zu überstehen. Besorgnis wurde auch über die geplante Schließung von Einrichtungen auf der Insel Lesbos geäußert, in denen Hunderte der schwächsten Familien, Frauen und Kinder untergebracht werden sollen. Dazu gehören das städtische Unterbringungszentrum in Karatepe und das selbstorganisierte Zentrum Pikpa. Anfang Oktober wurden im Norden von Burkina Faso Vertriebene, die nach Hause zurückkehren wollten, von einer Gruppe Bewaffneter angegriffen. 25 Männer wurden nach Angaben des UNHCR vor den Augen ihrer Familien getötet. Rund 4000 Schulen wurden im Zuge der Konflikte in der Zentral-Sahel-Zone, zu der Burkina Faso, Mali und Niger gehören, zerstört. Die eskalierende Gewalt in der Region macht es für Helferinnen und Helfer fast unmöglich, Betroffene zu erreichen. Erst im September hatten abermals Bewaffnete 7 Helferinnen und Helfer von ACTID und IMPACT, zwei Organisationen, mit denen UNHCR eng zusammenarbeitet, sowie deren nigrische Führer erschossen. UN-Flüchtlingshochkommissar Filippo Grandi rief daher bei einer Konferenz in Kopenhagen die internationale Gemeinschaft dazu auf, dringend in der Sahelzone Westafrikas zu handeln, wo fast 2 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Die Kombination von bewaffnetem Konflikt, Armut und Klimawandel droht durch die Covid-19-Pandemie außer Kontrolle zu geraten. Grandi forderte daher einen strategischen Ansatz für die Zentralsahelzone und wies auf die Notwendigkeit eines Marshallplans hin. Bis 27.10.2020 hatten mehr als 20 Spender und Spenderinnen mehr als 1,7 Milliarden US-Dollar, das sind 1,5 Milliarden Euro, für Nahrungsmittel, Wasser, Gesundheitsleistungen, Unterkünfte und Bildung zugesagt. Wegen der unsäglichen Gewalt gegen die Zivilbevölkerung hatte das UNHCR dieses Jahr die Hilfe für die Zentralsahelzone verstärkt. Insgesamt wurden in der Region 81.000 Notunterkünfte für Vertriebene zur Verfügung gestellt, mobile Gesundheitskliniken wurden eingerichtet und mehr als 300.000 Menschen wurden während der Coronavirus-Pandemie mit Gesundheitsdienstleistungen versorgt. Österreichs Innenminister Nehammer und seine italienische Amtskollegin Luciana Lamorgese fordern stärkere Rückführungsabkommen von der EU-Kommission. Bei einem Arbeitstreffen in Rom am 27. Oktober schworen sich beide Politiker abermals auf ihre gemeinsamen Ziele ein. Den Kampf gegen die illegale Migration, Schlepperei und die Stärkung von Rückführungsabkommen mit Drittstaaten. Durch den Schutz der Außengrenzen und dass sich weniger Menschen auf den gefährlichen Weg nach Europa machen, wolle man das Geschäft der Schlepper zerschlagen und so die Ziele erreichen. Österreich gehöre, genauso wie Italien, zur Gruppe der Belasteten in der Europäischen Union, hieß es in einer Pressemeldung des Innenministeriums. Refugee Flash. Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles, ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja, dir. Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an dgpredaktion@gmail.com und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung.
The Global Player, das Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, hat ein neues Crowdfunding auf www.respekt.net gelauncht. Es trägt den Titel We the Resilient und ist unter der Projekt-ID 2078 auf respekt.net zu finden. Mit einer Spende ab 10 Euro könnt ihr unseren Journalismus und das Sozialprojekt von The Global Player mit derzeit rund 100 Personen unterstützen.
Global Transformations. Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beeth bei The Global Player.
Apple und Amazon sind ins Visier des deutschen Bundeskartellamts geraten. Gegen Amazon hat das Bundeskartellamt ein neues Verfahren eingeleitet, um zu klären, inwieweit Amazon exklusive Kooperationen mit Markenherstellern hat, die dann zulasten von Dritthändlern sind. Amazon hat mit vielen Markenherstellern Vereinbarungen getroffen, die Amazon das exklusive Verkaufsrecht ihrer Produkte einräumen. Im Fachjargon laufen solche Vereinbarungen unter dem Terminus Brandgating-Vereinbarungen. Nicht immer ist der Ausschluss anderer Verkäufer absolut, bei manchen Vereinbarungen werden nur einige Dritthändler ausgeschlossen. Apple zum Beispiel erlaubt nur autorisierten Händlern den Verkauf seiner Produkte und Amazon ist eben solch ein autorisierter Händler. Nun soll geklärt werden, inwieweit diese und andere Brandgating-Vereinbarungen kartellrechtskonform sind. Sie müssten das Gebot der Verhältnismäßigkeit wahren und dürften nicht zu einer Ausschaltung des Wettbewerbs führen, sagte der Kartellamtspräsident Andreas Mund. Amazon und Apple versichern, dass sie vollständig mit den deutschen Behörden kooperieren und zur Sicherheit und Zufriedenheit ihrer Kunden Priorität haben. Amazon und Apple versichern, dass sie vollständig mit den deutschen Behörden kooperieren und die Sicherheit und Zufriedenheit ihrer Kunden Priorität haben. In Deutschland ist die Zahl der Arbeitslosen im Oktober dieses Jahres zurückgegangen, trotz steigender Corona-Infektionszahlen. Im Oktober 2020 waren 2.760 Millionen Menschen arbeitslos, 87.000 weniger als noch im September, aber 556.000 mehr als im Oktober 2019. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum September um 0,2 Prozentpunkte auf 6%. In der Oktoberstatistik werden jedoch noch nicht die möglichen Auswirkungen des rezenten, rasanten Anstiegs der Corona-Infektionszahlen berücksichtigt. Auch die Zahl der Kurzarbeiter ist im Sommer zurückgegangen. Betriebe hatten im August für 2,58 Millionen Menschen Kurzarbeit angemeldet. In der ersten Corona-Welle im April 2020 war die Zahl noch bei knapp 6 Millionen Menschen gelegen. Die Vereinten Nationen haben in einem am 26. Oktober 2020 veröffentlichten Bericht verkündet, dass das vorhergesagte Wachstum des globalen Marktes für Waldfinanzierung, das für das Jahr 2050 mit bis zu 1,2 Billionen US-Dollar angegeben wird, nur dann erreicht werden kann, wenn die Abholzung endet. Das vorhergesagte Wachstum basiert auf den Bemühungen von Unternehmen, mit Bewaldung die Kohlenstoffemissionen zu kompensieren. Viele große internationale Firmen streben Kohleneutralität an, so zum Beispiel British Petroleum. Jedoch warnen die Vereinten Nationen, dass Bewaldung zwar ein gangbarer erster Schritt bei den Bemühungen zur Reduzierung der Kohleemissionen sei, dass aber ein Stopp der Abholzung ein notwendiges Muss sei, um den Erfolg der Bewaldung geltend zu machen. Daher werden Staaten und auch private Akteure aufgerufen, sich gegen die Abholzung einzubringen. Nach Südostasien ist Subsahara-Afrika an zweiter Stelle, was die Geschwindigkeit der Abholzung anbelangt. Die Aktienmärkte sind weltweit eingebrochen in Antwort auf den neuerlichen Ausbruch der Corona-Pandemie. Während die asiatischen Aktienmärkte einen leichten Rückgang von ca. 1% erleben, verzeichnete der deutsche DAX-Index einen Rückgang von 4,2%. Auch der amerikanische Index S&P 500 sank um 3,5%. In den Ländern Asiens ist, im Gegensatz zu Europa und den USA, das Coronavirus unter Kontrolle und die lokalen Wirtschaften haben nicht mit den Hindernissen einer erneuten Welle des Virus und den einhergehenden Lockdown-Maßnahmen zu kämpfen. Ein weiterer temporärer Unsicherheitsfaktor für die Märkte sind die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA. Dieser Faktor zumindest wird in den nächsten Tagen nicht mehr fortbestehen. Der Aktienpreis der Firma Tupperware ist am 28. Oktober 2020 auf 30 US-Dollar angestiegen. Noch im März war die Aktie für einen US-Dollar zu haben. Eine verstärkte Nachfrage nach den Plastikboxen und der steigende Online-Verkauf sind die Hauptfaktoren für den starken Preisanstieg der Tupperware-Aktie. Der mit der Corona-Pandemie erfolgte Trend zum Kochen zu Hause und das Management der Essensreste haben sicherlich zur verstärkten Nachfrage nach Tupperware-Produkten geführt und den steilen Preisanstieg möglich gemacht. Vor dem Ausbruch des Coronavirus musste Tupperware in 5 der vergangenen 6 Jahre negative Verkaufszahlen verzeichnen. Hingegen hat sich der Profit der Firma in den letzten 3 Monaten vervierfacht. Im Unterschied zu anderen Firmen, die positives Wachstum während der Pandemie verzeichneten, operiert Tupperware nicht über eine Hightech-Plattform. Firmen wie Netflix, Amazon oder Peloton tun dies.
Global Transformations. Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beeth bei The Global Player.
The Global Player, das Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, hat ein neues Crowdfunding auf www.respect.net gelauncht. Es trägt den Titel We the Resilient und ist unter der Projekt-ID 2078 auf respect.net zu finden. Mit einer Spende ab 10 Euro könnt ihr unseren Journalismus und das Sozialprojekt von The Global Player mit derzeit rund 100 Personen unterstützen.
Refugee Flash. der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles, ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja, dir. Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an dgpredaktion@gmail.com und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung. Bei dem Versuch, den Ärmelkanal zu überqueren, ertranken am 27. Oktober 4 Menschen, darunter 2 kleine Kinder im Alter von 5 und 8 Jahren, als ihr Boot mit rund 20 Personen vor der französischen Küste kenterte. Premierminister Boris Johnson äußerte sein tiefes Bedauern über das tragische Unglück und beteuerte, hart gegen die skrupellosen kriminellen Banden vorzugehen, die gefährdete Menschen ausbeuten, indem sie diese gefährlichen Reisen ermöglichen, zitierte The Independent. Auch die britische Innenministerin Priti Patel sprach ihr Mitgefühl für die Angehörigen des Bootsunglücks aus und bot den französischen Kollegen, die die Untersuchung leiten, umfassende Unterstützung an. Bei der eingeleiteten Such- und Rettungsaktion der französischen Behörden wurden bisher 18 Menschen aus dem Wasser gezogen und ins Krankenhaus gebracht. Die Lokalzeitung Voix du Nord berichtete, dass ein Mann ertrunken sei, während eine Frau und ein 5-jähriges Kind aus dem Wasser gezogen worden waren, aber einen Herzstillstand erlitten. Das 8-jährige Kind befand sich zunächst in einem kritischen Zustand und starb im Krankenhaus. Überlebende, darunter Iraker und Iraner, berichteten, dass auch ein Baby ins Wasser gefallen war und nicht geborgen wurde. Die Hilfsorganisation Care for Calais meinte, die Todesfälle sollten ein Weckruf für die Machthaber in Frankreich und im Vereinigten Königreich sein, weil Flüchtlinge sich aufgrund der Politik der französischen und britischen Regierung gezwungen sehen, diese Risiken einzugehen. Mehrere Organisationen, darunter Amnesty International Großbritannien, forderten sichere und legale Möglichkeiten, um Asyl zu beantragen und würdige Asylverfahren, was das Recht der Flüchtlinge sei. Im Norden Bosniens entfaltet sich eine humanitäre Krise, da der Winter naht und tausende Geflüchtete ohne Schutz sind. Seit der Schließung des Unterbringungszentrums für Geflüchtete in Bira in Bihać sind Tausende von Menschen gezwungen, im Freien zu schlafen. Im November finden Kommunalwahlen statt und die Migration erhält im Wahlkampf eine bemerkenswerte Aufmerksamkeit. Kommunalpolitiker schüren seit Monaten Feindseligkeiten gegen Migranten. Nicht nur Migrantinnen, sondern auch Menschen, die sie unterstützen, werden zur Zielscheibe von Feindseligkeiten und sogar kriminalisiert. Die Regierung des Kantons Unasana hat es zum Beispiel verboten, Migranten eine Unterkunft oder eine Mitfahrgelegenheit anzubieten. Diese Verbote sind illegal, da nur die Zentralregierung in Sarajevo das Recht hat, solche Verbote zu verhängen. Die schweigt jedoch zu den Vorgängen. Unterstützung zu leisten wird dadurch immer schwieriger. Knapp 2 Monate nach dem verheerenden Brand im Flüchtlingscamp Moria auf Lesbos sind die Lebensbedingungen in der Notunterkunft Karatepe nach wie vor schlecht. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hatte bereits Anfang des Monats seine Forderung nach mehr Maßnahmen gegen die zunehmende Kälte und mehr Transfer in angemessene Unterkünfte erneuert. In der Notunterkunft Karatepe seien 7.800 Flüchtlinge und Asylsuchende von dem kälteren Wetter und dem nahen Wintereinbruch betroffen. Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Hygiene und Gesundheitsversorgung seien nach wie vor ungenügend gelöst. Heftige Regenfälle Anfang Oktober hatten die Zelte der Flüchtlinge teils komplett überschwemmt. Die Flüchtlinge fanden selbst eine Zwischenlösung, berichtete UNHCR, wie das Ausheben von Wasserkanälen und Gräben um ihre Zelte herum, um Überschwemmungen zu verhindern. UNHCR betonte, dass alle Maßnahmen wie Isoliersätze, Fußböden mit Paletten und Sperrholzplatten für Familienzelte angesichts der immer kälter und feuchter werdenden Wetters nur kurzfristige Lösungen seien, die nicht als angemessen oder ausreichend angesehen werden können, um den Winter zu überstehen. Besorgnis wurde auch über die geplante Schließung von Einrichtungen auf der Insel Lesbos geäußert, in denen Hunderte der schwächsten Familien, Frauen und Kinder untergebracht werden sollen. Dazu gehören das städtische Unterbringungszentrum in Karatepe und das selbstorganisierte Zentrum Pikpa. Anfang Oktober wurden im Norden von Burkina Faso Vertriebene, die nach Hause zurückkehren wollten, von einer Gruppe Bewaffneter angegriffen. 25 Männer wurden nach Angaben des UNHCR vor den Augen ihrer Familien getötet. Rund 4000 Schulen wurden im Zuge der Konflikte in der Zentral-Sahel-Zone, zu der Burkina Faso, Mali und Niger gehören, zerstört. Die eskalierende Gewalt in der Region macht es für Helferinnen und Helfer fast unmöglich, Betroffene zu erreichen. Erst im September hatten abermals Bewaffnete 7 Helferinnen und Helfer von ACTID und IMPACT, 2 Organisationen, mit denen UNHCR eng zusammenarbeitet, sowie deren nigrische Führer erschossen. UN-Flüchtlingshochkommissar Filippo Grandi rief daher bei einer Konferenz in Kopenhagen die internationale Gemeinschaft dazu auf, dringend in der Sahelzone Westafrikas zu handeln, wo fast 2 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Die Kombination von bewaffnetem Konflikt, Armut und Klimawandel droht durch die Covid-19-Pandemie außer Kontrolle zu geraten. Grandi forderte daher einen strategischen Ansatz für die Zentralsahelzone und wies auf die Notwendigkeit eines Marshallplans hin. Bis 27.10.2020 hatten mehr als 20 Spender und Spenderinnen mehr als 1,7 Milliarden US-Dollar, das sind 1,5 Milliarden Euro, für Nahrungsmittel, Wasser, Gesundheitsleistungen, Unterkünfte und Bildung zugesagt. Wegen der unsäglichen Gewalt gegen die Zivilbevölkerung hatte das UNHCR dieses Jahr die Hilfe für die Zentralsahelzone verstärkt. Insgesamt wurden in der Region 81.000 Notunterkünfte für Vertriebene zur Verfügung gestellt, mobile Gesundheitskliniken wurden eingerichtet und mehr als 300.000 Menschen wurden während der Coronavirus-Pandemie mit Gesundheitsdienstleistungen versorgt. Österreichs Innenminister Nehammer und seine italienische Amtskollegin Luciana Lamorgese fordern stärkere Rückführungsabkommen von der EU-Kommission. Bei einem Arbeitstreffen in Rom am 27. Oktober schworen sich beide Politiker abermals auf ihre gemeinsamen Ziele ein. Den Kampf gegen die illegale Migration, Schlepperei und die Stärkung von Rückführungsabkommen mit Drittstaaten. Durch den Schutz der Außengrenzen und dass sich weniger Menschen auf den gefährlichen Weg nach Europa machen, wolle man das Geschäft der Schlepper zerschlagen und so die Ziele erreichen. Österreich gehöre, genauso wie Italien, zur Gruppe der Belasteten in der Europäischen Union, hieß es in einer Pressemeldung des Innenministeriums. Refugee Flash. Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles, ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja, dir. Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an dgpredaktion@gmail.com und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung.
Der Global Player, das Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, hat ein neues Crowdfunding auf www.respekt.net gelauncht. Es trägt den Titel We the Resilient und ist unter der Projekt-ID 2078 auf respekt.net zu finden. Mit einer Spende ab 10 Euro könnt ihr unseren Journalismus und das Sozialprojekt von The Global Player mit derzeit rund 100 Personen unterstützen.
Global Transformations. Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beeth bei The Global Player.
Apple und Amazon sind ins Visier des deutschen Bundeskartellamts geraten. Gegen Amazon hat das Bundeskartellamt ein neues Verfahren eingeleitet, um zu klären, inwieweit Amazon exklusive Kooperationen mit Markenherstellern hat, die dann zulasten von Dritthändlern sind. Amazon hat mit vielen Markenherstellern Vereinbarungen getroffen, die Amazon das exklusive Verkaufsrecht ihrer Produkte einräumen. Im Fachjargon laufen solche Vereinbarungen unter dem Terminus Brandgating-Vereinbarungen. Nicht immer ist der Ausschluss anderer Verkäufer absolut, bei manchen Vereinbarungen werden nur einige Dritthändler ausgeschlossen. Apple zum Beispiel erlaubt nur autorisierten Händlern den Verkauf seiner Produkte und Amazon ist eben solch ein autorisierter Händler. Nun soll geklärt werden, inwieweit diese und andere Brandgating-Vereinbarungen kartellrechtskonform sind. Sie müssten das Gebot der Verhältnismäßigkeit wahren und dürften nicht zu einer Ausschaltung des Wettbewerbs führen, sagte der Kartellamtspräsident Andreas Mund. Amazon und Apple versichern, dass sie vollständig mit den deutschen Behörden kooperieren und zur Sicherheit und Zufriedenheit ihrer Kunden Priorität haben. Amazon und Apple versichern, dass sie vollständig mit den deutschen Behörden kooperieren und die Sicherheit und Zufriedenheit ihrer Kunden Priorität haben. In Deutschland ist die Zahl der Arbeitslosen im Oktober dieses Jahres zurückgegangen, trotz steigender Corona-Infektionszahlen. Im Oktober 2020 waren 2.760 Millionen Menschen arbeitslos, 87.000 weniger als noch im September, aber 556.000 mehr als im Oktober 2019. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum September um 0,2 Prozentpunkte auf 6%. In der Oktoberstatistik werden jedoch noch nicht die möglichen Auswirkungen des rezenten rasanten Anstiegs der Corona-Infektionszahlen berücksichtigt. Auch die Zahl der Kurzarbeiter ist im Sommer zurückgegangen. Betriebe hatten im August für 2,58 Millionen Menschen Kurzarbeit angemeldet. In der ersten Corona-Welle im April 2020 war die Zahl noch bei knapp 6 Millionen Menschen gelegen. Die Vereinten Nationen haben in einem am 26. Oktober 2020 veröffentlichten Bericht verkündet, dass das vorhergesagte Wachstum des globalen Marktes für Waldfinanzierung, das für das Jahr 2050 mit bis zu 1,2 Billionen US-Dollar angegeben wird, nur dann erreicht werden kann, wenn die Abholzung endet. Das vorhergesagte Wachstum basiert auf den Bemühungen von Unternehmen, mit Bewaldung die Kohlenstoffemissionen zu kompensieren. Viele große internationale Firmen streben Kohleneutralität an, so zum Beispiel British Petroleum. Jedoch warnen die Vereinten Nationen, dass Bewaldung zwar ein gangbarer erster Schritt bei den Bemühungen zur Reduzierung der Kohleemissionen sei, dass aber ein Stopp der Abholzung ein notwendiges Muss sei, um den Erfolg der Bewaldung geltend zu machen. Daher werden Staaten und auch private Akteure aufgerufen, sich gegen die Abholzung einzubringen. Nach Südostasien ist Subsahara-Afrika an zweiter Stelle, was die Geschwindigkeit der Abholzung anbelangt. Die Aktienmärkte sind weltweit eingebrochen in Antwort auf den neuerlichen Ausbruch der Corona-Pandemie. Während die asiatischen Aktienmärkte einen leichten Rückgang von ca. 1% erleben, verzeichnete der deutsche DAX-Index einen Rückgang von 4,2%. Auch der amerikanische Index S&P 500 sank um 3,5%. In den Ländern Asiens ist, im Gegensatz zu Europa und den USA, das Coronavirus unter Kontrolle und die lokalen Wirtschaften haben nicht mit den Hindernissen einer erneuten Welle des Virus und den einhergehenden Lockdown-Maßnahmen zu kämpfen. Ein weiterer temporärer Unsicherheitsfaktor für die Märkte sind die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA. Dieser Faktor zumindest wird in den nächsten Tagen nicht mehr fortbestehen. Der Aktienpreis der Firma Tupperware ist am 28. Oktober 2020 auf 30 US-Dollar angestiegen. Noch im März war die Aktie für einen US-Dollar zu haben. Eine verstärkte Nachfrage nach den Plastikboxen und der steigende Online-Verkauf sind die Hauptfaktoren für den starken Preisanstieg der Tupperware-Aktie. Der mit der Corona-Pandemie erfolgte Trend zum Kochen zu Hause und das Management der Essensreste haben sicherlich zur verstärkten Nachfrage nach Tupperware-Produkten geführt und den steilen Preisanstieg möglich gemacht. Vor dem Ausbruch des Coronavirus musste Tupperware in 5 der vergangenen 6 Jahre negative Verkaufszahlen verzeichnen. Hingegen hat sich der Profit der Firma in den letzten 3 Monaten vervierfacht. Im Unterschied zu anderen Firmen, die positives Wachstum während der Pandemie verzeichneten, operiert Tupperware nicht über eine Hightech-Plattform. Firmen wie Netflix, Amazon oder Peloton tun dies.
Global Transformations. Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beeth bei The Global Player.
The Global Player, das Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, hat ein neues Crowdfunding auf www.respect.net gelauncht. Es trägt den Titel We the Resilient und ist unter der Projekt-ID 2078 auf respect.net zu finden. Mit einer Spende ab 10 Euro könnt ihr unseren Journalismus und das Sozialprojekt von The Global Player mit derzeit rund 100 Personen unterstützen.
Sie hörten eine Sendung von Radio ICAP, International Center for African Perspectives. Radio ICAP immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www.o94.at.